Herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Folgendes Thema haben wir heute für Sie vorbereitet: Wiederentdeckung der Verlobung. Als Referentin darf ich ganz herzlich begrüßen Frau Magister Maria Prügel. Sie ist uns heute zugeschaltet vom Referat für Ehe und Familie aus der Erzdiözese Salzburg. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Ja, auch ich grüße Sie ganz herzlich, Frau Anjuta Engert, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol.
Schön, dass Sie mit dabei sind und auch Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, dass wir uns alle hier an diesem Ort, an dieser Stelle gemeinsam treffen und uns Gedanken machen darüber, wohin denn eigentlich so, zumindest als junger Mensch, wenn man sich die Frage stellt, meine ganz persönliche Berufung geht. Wenn ich mich denn nur zur Ehe und Familie dann berufen fühle, stellt sich ja dann weiter die Frage, wie erkenne ich denn nun den richtigen Mann oder die richtige Frau? Und worin liegt eigentlich der menschliche oder auch der psychologische und theologische Sinn der Verlobung? Was bringt also die Verlobung? Das ganze Spektrum drumherum, das wollen wir heute ansprechen. Und Sie haben dazu eine sehr schöne Broschüre herausgegeben, wie auch in dieser Reihe sehr viele andere praktische und nutzbringende Broschüren für Ehe und Familie. Und sie heißt eben auch Wiederentdeckung der Verlobung. Und da habe ich ein Gebet gefunden, wo ich denke, dass es so vielen Menschen aus der Seele spricht. Deshalb möchte ich es ganz kurz den Anfang hier zitieren. Da heißt es: Herr, ich wünsche mir so sehr einen Menschen, der mich versteht und dem ich alles sagen kann. Ich wünsche mir einen Menschen, der mich aufrichtig liebt. Lass mich jemanden finden, der nicht mit der Liebe spielt. Lass mich jemanden finden, der mein Herz sucht und nicht nur Sexualität. Lass mich jemanden finden, der mein Leben reicher macht, der mich nicht eines Tages arm und zerstört zurücklässt. Hilf mir, auch seinem Leben mehr Freude und Glanz zu geben. Hilf mir, Liebe zu finden, in der jene Kraft und Treue ist, wie in der Liebe, mit der du uns liebst. Das Gebet geht weiter und es stammt aus dem Gotteslob. Das hat mich selbst erstaunt, muss ich sagen. Schön, Frau Prügel. Sie sind heute da. Und Sie sind vom Referat für Ehe und Familie in Salzburg. Sie geben sehr viele Schriften heraus, Broschüren eben auch für den Hausgebrauch, für das ganz praktische Umsetzen auch des Glaubens im täglichen Leben. Sie haben auch die Bewegung Hauskirche mitgegründet und sind eigentlich in dieser Mission ständig auch auf Achse. Ja, wenn wir jetzt fragen, Verlobung, ist das denn nun so ein Relikt aus vergangenen Zeiten? Oder ist das auch etwas Zeitgemäßes, eine sinnvolle Wiederentdeckung sozusagen für christlich gesinnte junge Menschen? Was würden Sie sagen, Frau Prügel?
Naja, gerade diese Woche habe ich einen interessanten Spruch gehört und der heißt: Es ist sehr zeitgemäß, das Unzeitgemäße zu rechter Zeit zu sagen. Da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ein guter Spruch. Es gibt Dinge, die sind zeitlos und modern, immer zu gleicher Zeit. Dazu gehört eigentlich auch die Verlobung. Und es ist gut, sie jetzt so zu besprechen, wo sie eigentlich wie verloren gegangen scheint. Aber wir stehen in einem Übergang und sie wird wieder neu entdeckt. Und deshalb auch der Titel Neuentdeckung der Verlobung oder Wiederentdeckung der Verlobung. Noch vor wenigen Jahrzehnten war ja die Verlobung in ihrem eigentlichen Sinn eine weit verbreitete Vorbereitung auf die Hochzeit. Durch die Entchristlichung, und die trifft natürlich in unseren Breiten Ehe und Familie ganz besonders negativ, gingen nicht nur die Verlobung, sondern auch die Brautzeit weitgehend verloren. Und wir sehen ja auch, dass die Früchte eben daher ausbleiben. Denn wir Verlobung wirklich feiern, bringt ja ungemein große Früchte. Und daher hat die italienische Bischofskonferenz, ich habe diese Broschüre auch gelesen, hat dann einmal definiert, dass die Verlobung ein eigener Stand der Gnade ist. Wir kennen sonst diese Stände nur den Ehestand und den Ordensstand und den Priesterstand und so weiter. Aber das hat mich sehr erstaunt. Auch die Verlobungszeit soll ein eigener Stand der Gnade werden. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Und heute finden wir wieder hoffnungsvolle Ansätze und gute Aufbrüche. Junge Menschen, die die Kirche eigentlich eh nicht mehr kennen oder am besten ist es eh, sie kennen sie nicht mehr. Schwierig ist es eh mit denen, die sozusagen nur die Reizthemen kennen. Also junge Menschen, die eigentlich oft gar nichts mehr haben, entdecken die Kirche ganz erstaunt als Anwalt für Ehe und Liebe und fragen dann auch ohne Ressentiments nach dem katholischen Verständnis von Ehe, Familie, Liebe, Fruchtbarkeit, Leben und entdecken dabei nicht selten die Kirche mit neuen Augen. Und so stelle ich eben die Frage in der Einführung dieser Verlobung, in dieser Broschüre, in diesem Büchlein, nämlich erlebt die Verlobung eine Renaissance? Und das ist jetzt die Frage, die wir heute auch in dieser Sendung beantworten werden.
Ja, da sind Sie natürlich auch gefragt, die Sie alle zuhören, aus Ihren eigenen Erfahrungsbereichen. Und ich denke, natürlich sind wir auch alle angesprochen, da etwas mitzutun, dass die Verlobung eine Renaissance erleben kann. Bevor wir aber dahin gehen, müssen wir erstmal noch vielleicht wieder entdecken, was es mit der Verlobung auf sich hat. Es ist ja nicht misszuverstehen, etwa mit einer Ehezeit auf Probe, ganz und gar nicht. Damit hat es nichts zu tun. Aber ist das oft ein Missverständnis, das dahinter steckt?
Ja, das ist richtig. Ich selber musste bei diesem Arbeitskreis, bei diesem österreichweiten Arbeitskreis, innerhalb auch der Bischofskonferenz musste ich mitarbeiten und Sie glauben nicht, wie schwierig es ist, entschuldigen, ich muss nur dieses kleine Problem ansprechen, mit den kirchlichen Referaten der Diözesen, die eigentlich selber nur mehr säkularisiert sind und es war ganz schwierig, mit ihnen diese Definition nach kirchlicher, also diese kirchliche Definition der Verlobung zu formulieren. Und letztlich habe ich es im Alleingang machen müssen, weil es nicht mehr möglich ist, innerhalb dieser Säkularisierung und dieser Ideologien einen Konsens zu finden, der sozusagen mehrheitsfähig ist. Ja.
Dann, wie steht es denn nun eigentlich mit dem biblischen Sinn oder einer biblischen Begründung? Gibt es die denn für die Verlobung?
Ja, fangen wir einfach an im Alten Testament, also unsere Wurzeln, die Wurzeln der Kirche sind im Judentum und vieles, und ich erlebe das auch jetzt, wo der Heilige Vater in Israel ist, ich habe das wirklich also beinahe alle Sendungen verfolgt, vieles, also das Judentum ist wirklich, die Juden, das ist wirklich unsere älteren Brüder und die Wurzeln der Kirche und viele Riten und Lebensweisheiten und Lebensweisen entdeckt man dann eben jetzt wieder ganz neu im Judentum. Also schauen wir einmal dort. Im Alten Testament, ich zitiere da jetzt das Lexikon für Theologie und Kirche, dort heißt es im Alten Testament und bis zum heutigen Tag im Judentum wird bei der Eheschließung unterschieden zwischen Verlobung der Brautleute und Heimführung der Braut in das Haus des Mannes, Deuteronomium. Die Verlobung ist hier ein Abkommen über die Ehe und kommt zustande durch Bezahlung des Brautgeldes an den Vater. Ich zitiere Exodus und Deuteronomium. Oder durch die Erfüllung bestimmter Leistungen, Genesis, 1 Samuel und so weiter. Diese Art, die Braut zu erwerben, hat den Charakter eines Ehevertrages, zwar nicht zwischen den Brautleuten, es ist ja sehr interessant, aber in der Regel zwischen den beiden Vätern. Ein schriftlicher Ehevertrag wird erstmals bei Tobit, Kapitel 7, Vers 14 erwähnt. Durch die Verlobung steht die Braut in einer vom Gesetz geschützten Verbindung mit dem Bräutigam. Ein zeitlicher Abstand zwischen Verlobung und Heimführung lässt sich wenigstens für die älteste Zeit als Regel kaum feststellen, aber im rabbinischen Schrifttum wird zuerst der Ehevertrag vereinbart, darauf folgt die Verlobung, in dem der Bräutigam durch die Übergabe eines Geschenks oder einer schriftlichen Urkunde das Mädchen als ihm verlobt erklärt. Einige Zeit nach der Verlobung fordert der Bräutigam seine Verlobte auf, in sein Haus einzuziehen. Soweit aus dem Lexikon für Theologie und Kirche und alle die Schriftstellen, die ich zitiert habe. Dann, das ist also das Judentum. Dann fragt man sich natürlich, was ist dann die lange Zeit dazwischen? Die lange Zeit bis, ich zitiere dann später das Kirchenrecht noch, neu aufgelegt, 1987 wurde der Kodex neu überarbeitet. Dort kommt das Verlobung im Kirchenrecht wird besprochen. Ich zitiere dann auch noch das bürgerliche Lexikon, das lassen wir hier in dieser Reihe aus. Die Verlobung wird dann wieder zitiert, das muss man sich vorstellen, eigentlich 2000 Jahre später, nämlich in unserem Grundlagen, in unseren Grundstandards für Ehe und Familie der Kirche in familiares Consortio von Johannes Paul II. 1981 nach seiner ersten Bischofssynode für Ehe und Familie zusammengestellt, und dort wird die Verlobung, ist die Verlobung wieder ein Thema. Das heißt, sie war eigentlich eine Voraussetzung durch die Jahrhunderte hindurch, die manche in Anspruch genommen haben, manche Ehebrautleute, viele aber nicht. Und sie wurde dann, wie gesagt, ausdrücklich definiert in familiares Consortio 1981.
Soweit also ein kleiner geschichtlicher Rückblick auf das, was Verlobung auch im biblischen Sinn bedeutet hat und wie es im Verlauf der Geschichte mit der Verlobung gehalten wurde. Aber jetzt bringen wir doch mal dieses theoretische Gerüst auch ein bisschen Fleisch dran.
Genau.
Verlobung kirchlich gesehen.
Genau.
Wie können denn nun junge Paare diese Zeit auch als Vorbereitung auf die Ehe selber mitgestalten?
Ja.
Eben, und wie Sie schon gesagt haben, auch als Zeit besonderer Gnade erleben.
Ja.
Sie sprechen ja auch von Kraftquellen für eine gute Entscheidung, das ist ein eigenes Kapitel.
Ja, ganz auch. Genau. Frau Engert, Frau Jutta, darf ich diese Definition nach kirchlicher, die Verlobung nach kirchlicher Definition, die dann ich selber formuliert habe in diesem Ringen um diese Verlobungszeit, die eigentlich der Brautzeit noch einmal oder mit der Brautzeit gemeinsam geht, und dass diese Definition lautet also, und ich finde, das ist so wichtig, das zu wissen: Verlobung ist somit ein zeitlich begrenzter Lebensstand, also begrenzt, eines Mannes mit einer Frau, der der beabsichtigten Hochzeit vorangeht. Die Verlobten leben in dieser Zeit nicht in einer gemeinsamen Wohnung und verzichten auch auf die der Ehe vorbehaltene sexuelle Gemeinschaft. Die Verlobten prüfen sich vor Gott, nicht nur voreinander, sie prüfen sich einzeln und gemeinsam vor Gott, ob sie füreinander bestimmt sind. Und wie prüfen sie sich? Sie prüfen sich durch Gespräche, durch Katechese und Gebet. Name und Inhalt der Verlobung sind somit vom Standpunkt des Glaubens aus klar umrissen und so quasi geschützt. Verlobung kann also nicht mit einem anderen Inhalt bei gleichem Namen verwendet werden, was man heute allerdings Land auf Land abtut. Wir sind verlobt, na gar nicht sind sie verlobt, Zamzung sind sie, und sie leben halt so ein bisschen miteinander mit dem ganz entfernten Ziel, vielleicht einmal zu heiraten. Also Verlobung kann nicht mit einem anderen Inhalt bei gleichem Namen, also Verlobung, verwendet werden. Verlobung richtig gelebt wird so zu einer Zeit der besonderen, der spezifischen Gnade zugeschnitten für diese konkrete Zeit und diese zwei konkreten Menschen. Das Ziel ist die Hochzeit oder eben nach wirklicher Prüfung auch die Trennung. Also soweit diese wirkliche Zusammenfassung, was Verlobung im kirchlichen, im biblischen Sinn wirklich ist. Aber nun zu Ihrer Frage.
Genau, also nach dieser Zeit der besonderen Gnade, wie können jetzt dieses Paar, das sich nun in dieser Zeit eben auch prüft, wie kann es diese Zeit auch erleben als wirklich eine Zeit der Gnade, oder wie kann es denn nun Kraftquellen, was sind die Kraftquellen, um hier zu einer guten Entscheidung und auch zu einer guten Vorbereitungszeit zu kommen?
Also die Kraftquellen sind als erstes eigentlich, dass man, und das kann, muss man heute jungen Leuten auch wirklich sagen, dass sie eigentlich nicht spielen miteinander, von Anfang an nicht. Das ist heute so Land auf, Land ab üblich, dass man halt einfach, naja, man lernt jemanden kennen und dann diese Zeit der Unverbindlichkeit ist dann überhaupt eigentlich nicht wirklich ins Auge gefasst. Man kann die jungen Leute wirklich nur ermutigen, natürlich viele Menschen kennenzulernen, und daher ist es ja auch wichtig, dass die jungen Leute in der ersten Zeit eigentlich nicht gleich mit jemand gebunden sind. Da sind sie schon wieder gebunden und nicht frei. Sie sollen eigentlich lange frei sein und sie sollen eigentlich viel erleben, um viele Menschen kennenzulernen, auf die verschiedensten Weisen, durch das Fortgehen, aber auch durch soziale Gruppierungen, durch soziales Engagement, durch indem dass man Tagungen mitmacht, Jugendtagungen, bei Bewegungen mit dabei ist, ganz einfach, um viele Menschen kennenzulernen. Es sollte aber eigentlich schon immer auch ganz nahe dabei sein, dass man sagt, also wenn man jetzt jemand, wenn es da irgendwie funkt, dann sollte der Gedanke der Prüfung nicht so weit weg sein, wie das heute ist. Ich kenne einfach viele Menschen, die nach einer kurzen Kennenlernzeit, intensiven Kennenlernzeit, davon werden wir sprechen, aber dann bald die darüber gesprochen haben, du, ich möchte, willst du meine Frau werden? Willst du mein Mann werden? Also das sollte überhaupt nicht so weit weg sein, wie das heute ist. Dann, nach dieser Zeit des Funkens, dann sollte man viel Zeit miteinander verbringen, viele Gespräche führen. Ich habe da auch viele Fragen in dieser Broschüre und auch in den anderen Broschüren, zum Beispiel in den anderen Berufen zur Ehe, viele Fragen angesprochen, um miteinander ins Gespräch zu kommen, nicht nur über so Zufälliges, sondern ganz einfach wesentliche Gespräche. Und das Gespräch ist dabei wirklich der Schlüssel, um sich kennenzulernen. Ich kann dem anderen nicht Dinge hineindichten oder annehmen, voraussetzen, die er überhaupt nicht bringen kann. Nein, wir haben einen Mund und ich kann vom anderen nur so viel wissen, was er mir sagt. Also viele Gespräche, viel Zeit miteinander verbringen, ihn beobachten und sich gegenseitig beobachten, wie man umgeht. Ja, zum Beispiel im Elternhaus, wie man umgeht mit der Mutter, mit dem Vater, mit den Geschwistern, wie man sich im Haushalt nützlich macht oder nicht, wie man im Straßenverkehr rücksichtsvoll ist oder nicht. Also kurz und gut, den anderen wirklich kennenlernen, auch sprechen über seine Familiengeschichte, über die Beziehung zu seinen Großeltern, in die Großfamilie hineinschauen und dann zur rechten Zeit auch einmal mitkommen nach Hause. Alles das gehört dazu. Parallel aber dazu soll einzeln, es ist ja auch immer diese Einzelentscheidung so wichtig, bis hin zur Eheschließung, wo die beiden ja dann allein gefragt werden. Also um jede Beeinträchtigung auszuschließen, werden die ja nach dem Ehewillen im Brautgespräch noch einmal ganz einzeln gefragt. Und diese Entscheidung diese Entscheidungsfindung läuft in der Brautzeit und in der Verlobungszeit im Gebet ab. Also das gehört ins Gebet hinein. Herr, zeig's mir, ist es der Richtige für mich? Ist es die Richtige für mich? Wichtig ist auch, dass man eine Bildung sich aneignet und man nennt das dann Katechese. Also was ist eigentlich die Ehe? Also was sind sich eigentlich die beiden Ehepartner? Und da habe ich auch in dieser Broschüre, dazu kommen wir noch, hinten dann die Fragen, einen richtigen Check-up gemacht, um sich zuerst selber klar zu werden. Erstens, was ich berufen bin, werden wir auch noch sprechen. Aber die eigene Persönlichkeitsbildung, die menschliche, die humane, aber auch die christliche, muss da gepflegt werden. Sonst gehe ich in die Ehe hinein und habe da einfach heidnische oder märchenhafte oder zu romantische Vorstellungen. Das muss irgendwie auch ganz nüchtern abgecheckt werden. Hm. Also das sind nur einige Punkte der hier angesprochenen, aufgezählten Punkte.
Ja, Vollständigkeit, die müssen wir, glaube ich, heute verzichten. Ja. Das können wir natürlich in dieser Sendung nicht leisten.
Ja, genau.
Aber Frau Prügel, Sie sind heute zugeschaltet vom Referat für Ehe und Familie und wir sprechen über die Wiederentdeckung der Verlobung. Und Sie schreiben ja auch oder zitieren ein junges Paar, das da sagt, Verlobung ist Freundschaft, die sich entschieden hat. Also, und Sie sagen dann auch, Verlobung, das ist tatsächlich wie eine Art Kandidatur oder auch gar als Noviziat der Liebe zu verstehen. Das haben Sie auch eben zum Ausdruck gebracht. Aber für viele Menschen ist es natürlich heute unverständlich, warum sie denn jetzt noch nicht zusammenziehen dürfen, warum sie sozusagen den Höhepunkt auch der körperlichen Vereinigung, eben der Ehe vorbehalten ist, warum sie da warten sollen, wenn sie sich doch so zueinander gezogen fühlen und vielleicht den Eindruck haben, Mensch, ein Jahr ist aber eine lange Zeit. Warum ist das so? Warum ist es sinnvoll, darauf zu verzichten?
Naja, weil natürlich das Sexuelle, das Körperliche sehr drängend ist. Die Menschen, und es zieht natürlich, sie lieben sich, das spricht man ihnen auch gar nicht ab. Wobei man eigentlich schon noch prüfen müsste, Liebe oder Verliebtheit und was ist wahre Liebe, also nicht die eigene Befriedigung suchen, sondern zuerst fragen, also den anderen, ich schenke mich dir und dann werde auch ich glücklich, also nicht umgekehrt, was bringst du mir? Und das Körperliche ist natürlich sehr vordringlich, drängend. Und ist in unserer Zeit, natürlich wird das geschürt von bei jeder Auslage und bei jedem Plakat und im Fernsehen und vom Kindergarten an. Und das Problem ist, dass die jungen Leute, der Papst hat jetzt in Jerusalem zum Beispiel gesagt, er klagt die Medien an und die Gesellschaft, dass sie die Emotionen der jungen Menschen ausnützen, weil die jungen Menschen natürlich sehr stark emotional noch gesteuert sind und dann sind sie natürlich befangen. Wenn jetzt diese sexuelle Gemeinschaft begonnen hat, wenn die jetzt begonnen haben, miteinander zu schlafen, sagen wir es einmal so, wie es der Volksmund sagt, dann überspringen sie eigentlich die vorausgehenden wichtigen Stufen, sich kennenzulernen. Es ist einfach so kommod, sagen wir in Österreich. Es ist einfach so bequem, einfach nur miteinander zu schlafen. Sie überspringen die Punkte und die Stufen, die sie in dieser Stufenleiter der Liebe, der Zärtlichkeit, die ja nach oben hin sich steigern kann und auch muss, das überspringen sie. Sie fangen sozusagen von hinten an und dann erleben wir, dass sie eben miteinander wohnen und oder miteinander geschlafen haben viele Male und sich eigentlich gar nicht kennen. Und dann entdecken sie plötzlich dieses Ausgenütztsein gegenseitig und es fangen eigentlich die Wermutstropfen bereits an, noch bevor sie eigentlich sich diesen Höhepunkt erarbeitet. In gewisser Weise könnte man auch sagen, erarbeitet, erwartet und so weiter haben. Und das ist das Problem. Und deshalb sollen sie den richtigen Weg wählen und die richtige Stufenleiter wählen, dass sie eben nicht zusammenziehen, sondern die anderen Punkte, wie man sich eben kennenlernen kann, und da gibt es vieles, sollen sie wählen. Und dann geschieht es, dass die Liebe, die gegenseitige, sich auch reinigen kann. Es ist erwiesen, dass man sich leichter entscheiden kann, wenn man auch wartet auf das sexuelle Einswerden, weil das natürlich etwas Drängendes ist. Und wenn das einmal erfüllt ist, dann drängt ja nichts mehr. Was soll ein Burschen drängen, zu heiraten, wenn er eh schon den Haushalt hat und es wird ihm gekocht und aufgeräumt und es ist so gemütlich am Abend und in der Nacht schlafen miteinander. Was soll ihn eigentlich noch drängen zum Heiraten? Das ist psychologisch auch eine völlig nachzuvollziehende Ding. Und die Humanwissenschaften, wenn sie seriös arbeiten, werden das alles bestätigen, vor allem die Pädagogik und die Psychologie. Also insofern ist diese Zeit, wo man die Tage verbringt und die Abende verbringt und dann wieder heimkehrt ins Elternhaus, dann kann wieder diese Sehnsucht wachsen und sich reinigen. Es kann sich alles reinigen und deshalb ist es, und man kann sich freier prüfen. Wenn man miteinander geschlafen hat, es ist eine ganz geheimnisvolle Bindung entsteht da. Dieses Einfleischwerden ist wirklich was Geheimnisvolles. Und eins von den beiden wird dann in der Regel verletzt zurückgelassen, benutzt zurückgelassen. Und deshalb ist es sinnvoll. Und das alte Wort Noviziat, was man ja eigentlich nur kennt von den Ordensgemeinschaften, also man macht ein Noviziat, ein Priester, ein Ordensmann, die prüfen sich jahrelang in einem sogenannten Noviziat, ob sie die Weihe, ob sie geweiht werden sollen, ob sie berufen haben. Und das hat schon seine Bedeutung. Und in dieser Zeit, wo Johannes Paul dann der Zweite so stark darauf gepocht hat, dass Ehe auch eine gleichwertige Berufung zur Liebe ist, also nicht nur irgendeine Alternative zusammenzuleben, sondern eine Berufung. Ja, das war sehr neu, dass er das wieder ins Bewusstsein gerufen hat, so ganz offiziell. Und daher darf man diese Verlobungszeit vergleichen mit einem Noviziat der Liebe. Und wenn wir jetzt diese Stufen anschauen würden, dann würde ich sagen, zuerst einmal das unverbindliche Kennenlernen, möglichst viele junge Leute kennenlernen, möglichst viele und sich wirklich auch offen lassen. Dann, wenn es funkt, es näher prüfen, dann und wirklich von Anfang an im Blick haben, dass man nicht spielt mit der Liebe. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, sehr wichtiger, würde ich sagen. Nicht spielen, sondern eigentlich ernsthaft diese Ehe anstreben, Man muss sich vorstellen, wie spät heute junge Leute heiraten. Das war noch vor, in meiner Generation, sage ich einmal, die waren einfach zum Teil mit 22 oder 25 verheiratet, haben dann gleich diese ganzen Verantwortlichkeiten übernehmen müssen für die Existenz und so weiter. Da war auch eine andere Reifung möglich. Das vermisse ich heute auch. Man ist so lange so ungebunden und nur auf sozusagen Spaß aus. Dann kommt diese Zeit also des Näherprüfens. Und dann käme die Verlobungszeit, dann käme die Brautzeit und dann die Hochzeit. Das ist nicht unzeitgemäß, das ist nur verloren gegangen. Aber es ist immer modern und zeitgemäß zugleich. Zeitlos und modern zugleich.
Also zeitgemäß, wie Sie gesagt haben, das Unzeitgemäße zur rechten Zeit eben dann auch zu sagen.
Genau. Ja.
Als ich nun so Ihre Broschüre geblättert und gelesen habe und mit großem Interesse auch dabei war, habe ich mich so gefragt, na ja, was bleibt denn nun all den Paaren, die jetzt gar keine bewusste Zeit der Verlobung hatten, um sich dann, und die vielleicht erst im Ehe- und Familienalltag dann bewusst gemacht haben, was vielleicht sinnvoll gewesen wäre, als sie noch viel mehr Zeit hatten, ohne Kinder, sich nämlich auf Versöhnung einzustellen, auf eine Streitkultur, wirklich auch sich bewusst zurückzunehmen oder eigene Bedürfnisse zurückzustellen oder aber auch versuchen, eben noch das eigene über einen Zeitraum dann auch aufrechtzuerhalten und wieder zu versuchen, zusammenzufinden oder sich wirklich mit Gewalt auch kleine Zeiträume als Ehepaar dann doch wieder zu schaffen. All die Dinge, die vielleicht einen dann überrumpeln, kann das auch zu einer Belastung werden, weil man eben diese Vorbereitungszeit nicht hatte?
Naja, es gibt heute alle Situationen. Es gibt eben, man muss heute davon ausgehen, und unsere Zahlen beweisen es, dass einfach, ich würde sagen, so 75% vorher auch schon zusammenleben. Es gibt eben diese Hoffnungszeichen, gibt es in kleinen Gruppen, aber sie sind da. Vor kurzem habe ich etwas ganz Schönes erlebt. Wir haben wieder eine Ausbildung gemacht. Es ist ein Lehrgang zur Ehe und Familie, und am Ende gibt es dann immer diesen Zeugnisabend, und dann war ein junges, fesches Paar da, also wirklich beide fesch und auch beruflich gut situiert und so, also einfach sympathisch, moderne Leute, sage ich einmal so, und die haben dann in ihrem Zeugnis erzählt, dass sie natürlich auch Sex hatten, und ich weiß nicht, ob sie jetzt schon zusammengezogen waren, aber auf alle Fälle, sie haben dann entdeckt die Verlobungszeit. Irgendwie, vielleicht, ich kann jetzt nicht sagen, wie der Weg war, es wird auch zu lange sein, aber sie haben dann entdeckt, dass sie etwas, dass sie die Chance haben, noch einmal etwas nachzuholen. Und sie haben, sind auseinandergezogen, genau, jetzt weiß ich es auch wieder genau, und haben wieder sexuell enthaltsam gelebt, haben sozusagen noch einmal neu begonnen, diese Verlobungszeit zu machen. Und das Rührende und Berührende und zu Tränen berührende war dann, dass sie erzählt haben, wie sie auf die Hochzeitsnacht hin direkt nervös waren. Also es hat sich diese unglaubliche Liebe eingestellt, die eben diese Erstlingsgabe ist und die noch nicht abgenutzt ist. Und Gott ist ja so gut. Er kann immer wieder Versäumtes auch nachholen lassen, er kann auch Verkorkstes wieder schenken. Es gibt alles, bei Gott gibt es eben alles. Aber nehmen wir jetzt einmal an, und das ist ja auch wahr, dass so viele einfach von diesen Dingen alles nichts wissen, und irgendwann kommen sie dann drauf, dass sie eigentlich, also was sie eigentlich versäumt haben oder welche Schule der Liebe sie eigentlich versäumt haben. Meistens kommen sie drauf in Form dann der Probleme. Und dann gibt es eben die Zeit des Nachholens. Und da, Frau Anjuta, Sie wissen selber, aus der Schönstatt bewegen gibt es wunderbare Angebote in Form von kurzen und längeren Kursen, in Form von wir praktizieren das eben auch. Es gibt also Einkehrtage, es gibt Exerzitien für Braut und Eheleute, es gibt sie auch stärker noch auf psychologischem, nicht nur auf religiösem Gebiet, es gibt sie auch, und das ist ja auch wichtig, dass die Humanwissenschaften da gut eingeschaltet sind, es gibt dann längere Ausbildungen, und im Prinzip ist es so, dass man einfach dann dranbleibt. Das Entscheidende ist eigentlich, dass sie, wenn sie diesen Mangel entdecken, etwas dafür investieren und etwas tun, sich einfach in Bildungen und Fortbildungen hineinbegeben, wie sie das ja im Beruf natürlich selbstverständlich tun. Und man nennt dann immer als Beispiel einen Computerführerschein, da gibt es 3 Monate hin, einen Autoführerschein, der wird dir auch nicht geschenkt und so weiter und so fort. Also investieren in die Ehe, investieren in die Beziehung heißt dann noch einmal ein Stück zurückgehen und Dinge nachholen. Nachholende Ehevorbereitung, könnte man sagen.
Also die gibt es auch. Und ja, wie Sie sagen, es gibt natürlich wirklich viele geistliche Gemeinschaften, die so etwas anbieten.
Ganz
oder
genau.
Einige, wie Sie sagen, die Schönstadtbewegung bieten Ehevorbereitungsseminare an, die sich auch dann jahrzehntelang immer wieder noch treffen. Und davon habe ich auch schon viel Gutes gehört.
In Österreich gibt es zum Beispiel jetzt auch diese Initiative, Tiefe christliche Familie, ein sehr hoffnungsvolles Projekt, wo auch Gemeinschaften oder auch eben die guten Familienreferate sich zusammentun und da quasi eine Plattform schaffen. Also das kann man auch alles abrufen auf den Homepages. Also es gibt heute große Aufbrüche, das muss man auch sagen.
Und die Informationen haben Sie ja auch hier alle in der Broschüre zusammengetragen.
Ja, genau. Ja.
Ja, nach der Musik geht es dann hier weiter mit Ihren Fragen zum Thema Wiederentdeckung der Verlobung. Die Wiederentdeckung der Verlobung, das ist das Thema heute hier in der Lebenshilfe. Mein Name ist Anjuta Engert und zu Gast ist Frau Magister Maria Prügel vom Referat für Ehe und Familie der Diözese Salzburg. Wir haben schon vieles angesprochen, was denn wichtig ist für die Verlobung, und es hat sich jetzt auch eine Hörerin gemeldet, die ich zu Wort bitten darf, Susanne Fest aus Mannheim. Ich begrüße Sie.
Ja, guten Morgen. Hallo.
Hallo.
Ja, ich bin ganz begeistert von Ihrer Sendung über die Verlobung und wollte einfach das, was Sie jetzt gehört haben, auch bestätigen aus unserer eigenen Erfahrung. Wir haben vor 10 Jahren während einer Wallfahrt in Ars Verlobung gefeiert beim Heiligen Pfarrer von Ars. Das war uns sehr wichtig. Und das Tolle bei dieser eigentlich sehr persönlichen Feier, Segnungsfeier, so haben wir es stark empfunden, war, die ganze Gruppe hat damals mitgefeiert, es war jedem freigestellt, alle waren eingeladen, und daraus entwickelt hat sich, dass sehr viele Frauen und Männer, die da dabei waren, ihre eigenen Eheversprechen erneuert haben, spontan, und auch ihre Gelübde, es waren auch Gottgeweihte dabei. Ja. Und die Jugendlichen, das waren sehr viel, mehr ungefähr 10 Jungs und Mädchen zwischen 14 und 17, die das miterlebt haben, die haben damals gesagt, eigentlich haben wir Verlobung noch nie so erleben können. Das ist uns ganz fremd, das ist eigentlich vergessen, was eine Verlobung bedeuten kann. Aber wir merken uns das für später. Das war eine tolle Erfahrung und wir wollen das einfach mitnehmen in unser Leben. Ich habe jetzt nicht nachvollziehen können, ob das jemand uns gleich getan hat, ob die jeweils auch Verlobung feiern, aber auf jeden Fall war für uns als Verlobungspaar dieses Miterleben, was diese Verlobung auslöst, total begeisternd. Also wir waren völlig überrascht von der Gnade, die Gott da einfach geschenkt hat, dass es im Gebetsfluss passiert ist, dass Ehen erneuert wurden, Eheversprechen erneuert wurden und so der Wunsch bei den Jugendlichen dann hochkam, das auch zu tun. Also ich wollte es einfach weitergeben und das letzten Endes auch als Dank weitergeben, weil wir diese Verlobungszeit auch wirklich, so wie Sie es vorher geschildert haben, wir haben noch keinen Hochzeitstermin gehabt. Wir wurden eigentlich immer danach gefragt, ja, wann heiratet ihr dann? Ja. Und wir haben eigentlich nur zur Antwort geben können, ja, wir sind doch jetzt auf dem Weg dahin. Wir haben uns versprochen, dass wir uns ernsthaft prüfen wollen, aber wir wissen noch nicht, wie es ausgeht.
Ja.
Ja, das war damals eine sehr eigene Erfahrung auch, also wo mir auch nochmal klar geworden ist, so das Verständnis, was Verlobungszeit ist und wie Sie es eben auch sagen, die Brautzeit, dass es nochmal was ganz anderes ist, was viel Intensiveres, auch im Aufeinanderzugehen. Das wurde mir erst anhand der Fragen klar.
Ja. Schön, Frau Fest, schön, dass Dankeschön. Sie angerufen haben und das auch anderen mitgegeben haben und weitergeteilt haben.
Sehr
Vielen
gerne.
Dank.
Ich kann nur dazu ermutigen und auch in der Ehe immer wieder diese Zeiten sich auch zu gönnen, der Enthaltsamkeit. Wir sind im Moment dazu gezwungen durch eine längere Krankheit, aber wir haben genau die Erfahrung eigentlich der Verlobungszeit im Moment, dass es ein ganz anderes und neues Aufeinanderzugehen dann wieder möglich macht. Ich möchte wunderbar. Das gerne als Zeugnis auch weitergeben. Ja, danke
Vielen Ihnen. Dank. Ihnen einen reichen Segen an Ihnen und Ihren Mann. Auf Wiederhören, Frau Fest.
Ihnen auch. Tschüss.
Dankeschön. Ja, Frau Fest hat natürlich auch den Ritus angesprochen. Und das haben wir noch gar nicht heute so in den Blick genommen, dass es ja auch einen kirchlichen Ritus der Verlobung gibt. Ganz nebenbei natürlich, ja, das auf einer Wallfahrt zu tun, wo dann wirklich auch diese Gnade spürbar wird. Also Zeit der besonderen Gnade, ein Stand der Gnade. Da liegen Sie ja ganz richtig, Frau Prügel.
Ja, ganz genau. Es gibt also einen kirchlich offiziellen Ritus der Verlobung, aufgenommen in das Benediktionale, also in das große Segensbuch der Kirche. Und diesen Ritus habe ich auch hineingegeben in diese Broschüre, nämlich mit entsprechenden Lesungen. Also immerhin, dass ein Priester, womöglich ein Priester dabei ist, obwohl man die Verlobung natürlich auch, es kann der Hausvater auch der Zeremoniär sein, es sind ja auch Kraft des Ehesakramentes, häusliche Priester sind die Väter und die Eheleute, sie haben sind nicht nur verheiratet miteinander, sondern sie haben eine Weihe empfangen und können das daher im Besonderen für ihre Kinder auch tun. Also es ist ein Ritus, der immerhin aus dem Benediktionale der Kirche kommt, wobei Gebete, dann Lesungen, natürlich passende Lesungen dazu kommen, dann natürlich die passenden Psalmen, dann das Segnungsgebet, die Ringsegnung, zum Beispiel, ich lese das jetzt vor, weil die Segensgebete sind ja immer diese Verheißung für den gläubigen Träger.
Darf ich Sie kurz unterbrechen? Ja. Vorlesen können wir das jetzt vielleicht doch nicht, weil jetzt nämlich das Telefon ganz geballt klingelt und sich einige angemeldet haben. Vielleicht darf ich an dieser Stelle unterbrechen, weil wir auf die Broschüre verweisen können. Klar, da gibt es den Ritus. Ja, eine weitere Hörerin hat sich gemeldet, sie möchte anonym bleiben. Ja, ich begrüße Sie, grüß Gott.
Ja, also ich habe das sehr interessiert verfolgt und ich fühle mich aufgerufen, meine Erfahrung weiterzugeben. Und zwar kann ich wirklich nur warnen, also ich kann ganz kurz zu meiner Person was sagen. Ich werde dieses Jahr 40. Ich habe 2 Kinder von 2 verschiedenen Männern. Ich kann nur warnen, also ich bin auch Christin, ich habe eine ganz intensive Beziehung zum Herrn. Bloß in diesem Punkt wollte ich ihm nicht gehorsam sein. Und jetzt stehe ich da mit 2 Kindern von 2 verschiedenen Vätern. Ja. Und bei beiden ist die Beziehung auseinandergegangen. Ja. Ich kann nur warnen, prüfen, bevor man zusammenschläft. Ehrlich. Also wenn ich das kurz schildern darf, ich habe eine Tochter mit 4, die Tochter ist 4, der Sohn ist 17, aber die Tochter ist afrodeutsch. Ich habe den Mann sogar über eine christliche Partnerschaftsagentur kennengelernt. Ich für meine Begriffe sage heute, der hat sich da eingeschlichen, weil im Grunde genommen hat er nur die Papiere gebraucht. Ich muss das jetzt leider so sagen, weil ich habe die Erfahrung, ich habe ihn vor einigen Jahren kennengelernt und dann hat sich das peu à peu so über die Jahre entwickelt, hat man gemerkt, aha, der hat die Interesse nicht an mir gehabt, sondern an den Aufenthalt. Am Anfang habe ich noch nicht gemerkt, dass das, er hat sich als Christ ausgegeben. Wir haben auch zusammen gebetet. Also da war noch nicht abzusehen oder ich war nicht misstrauisch. Aber ich hätte viel besser prüfen müssen. Und ich musste diese bittere Erfahrung machen. Das ist eine furchtbar bittere Erfahrung. Weil das ist auch ungehorsam Gott gegenüber. Weil mein Standpunkt, mein Fazit heute, auf gar keinen Fall hingeben, ohne das wirklich geprüft zu haben. Weil man verwechselt nämlich Leidenschaft mit Liebe. Weil Liebe heißt Opferbereitschaft. Und in den Beziehungen, in denen ich gelebt habe, die Männer, die waren nicht sehr opferbereit. Das muss ich ehrlich sagen.
Ja, gut, dass Sie das hier so mit Nachdruck dann auch nochmal an dieser Stelle sagen und das Zeugnis weitergeben. Ich danke Ihnen dafür.
Aber das muss gesagt werden.
Klar, auch die negative Erfahrung.
Ich fühle mich auch vom Herrn her aufgerufen.
Gehört dazu.
Ich bin in diesem Punkt, was sexuelle Sexualität betrifft, wollte ich eigene Wege gehen. Und jetzt habe ich den Salat. Jetzt kann ich nur mit großer Gnade, das möchte ich noch kurz.
Ja, genau, das hoffnungsvolle.
Nur wenn der Herr große Gnade hat, also ich möchte wirklich nicht bis zu meinem Lebensende ohne Ehe bleiben. Also ich bete für einen Ehepartner.
Ja.
Bloß, jetzt müssen Sie sich vorstellen, wer in der Männerwelt ist jetzt noch bereit, eine Frau mit zwei Kindern von zwei verschiedenen Männern zu nehmen. Das ist äußerste Gnade von Gott, wenn ich jetzt noch einen Ehepartner bekomme.
Gott wird Ihnen, weil Sie so ernsthaft suchen, Gott wird Ihnen Ihren Weg weisen. Er wird es. Und er hat Wege.
Vielen Dank, ja. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.
Ja, vielen Dank.
Mhm. Auf Wiederhören. Alles Gute. Frau Ziegenhorn aus Thüringen hat sich noch gemeldet. Mit ihr bin ich jetzt am Telefon verbunden. Grüß Gott.
Ja, es fällt mir etwas leicht, jetzt danach zu sagen, etwas, was mir auch am Herzen liegt. Ich bin 45 Jahre verheiratet und ich habe mir früher gedacht, ach, wenn ich den richtigen Partner kriege, ich war 16 Jahre damals und schwärmte vom 8. Lebensjahr an für irgendjemand und war ein Pfarrerskind. Hm. Und stamme aus Stettin, bekennende Kirche, und da waren viele Sachen, die also mit Wechsel, Schulwechsel und sowas zusammenhingen. Und ich dachte, wenn jetzt einer mich liebt, der wird das tun, was mir gefällt. Ja. Und da geht nichts schief. Garantiert. Und ich wollte mit 16 heiraten. Aber ich wurde nach England geschickt, um einen Beruf aus vielleicht zu sehen. Ich wollte Krankenschwester werden. Meine Mutter sagte, nein, das geht nicht. Du kannst nicht Krankenschwester werden. Du geh erst mal ins Ausland und guck da. Und das war eine Gnade, dass da eine Frau war, der mein Bruder geholfen hatte, als er aus dem Kriegsgefangenschaft kam. Und dadurch hat die gesagt, sagen Sie mal, Frau Reichmuth, Sie haben mir so geholfen, eine halbjüdische Jüdin. Sie haben mir so geholfen, wie kann ich Ihnen das wieder gut machen? Und da hat meine Mutter gesagt, ja, wäre es Ihnen möglich, wenn Sie in dieses englische Grey Ladies of College hieß das, die grauen Damen von England, wenn Sie da meine Tochter mal eine Zeit lang als Gast nehmen könnten. Und so kam ich über Umstände nach England, nach London. Und habe die ganze Zeit gar nicht ausnutzen dürfen, weil ich schon wieder das nächste in Berlin als Gymnastiklehrerin antreten musste.
Sie bitten sich, das ein bisschen abzukürzen, genau, damit die ganze Lebensgeschichte hier doch nicht unterbringen.
Und dann habe ich gedacht, ich schwärmte damals sehr, weil jemand mir gesagt hatte, also ich mag dich und du bist die Richtige. Das war die Schwester von dem jungen Mann. Ich war 16, er war 18, machte gerade Abitur, war krank. Ich besorgte einen Irrigator für den und so, kannte den gar nicht richtig. Aber wir guckten uns immer durch die Fensterscheiben, schräg über wohnte er, so ein bisschen an. Aber die Pfarrersleute, bei denen ich war, die haben irgendwie Sorge gehabt für mich und Verantwortung mit 16 Jahren. Und ich kam also, wie gesagt, nach England, blieb da 4 Monate, dann kam ich nach West-Berlin. Und dann in West-Berlin eine ganze Zeit habe ich für den 7 Jahre geschwärmt.
Ja. Und für die Verlobung, was hat das bedeutet für Sie?
Er hat dann was gemacht, also er wollte Pfarrer werden eigentlich, aber er hat gesagt, mit Reden kann man nicht diesen Beruf ausüben. Und hat dann die Tochter seines Professors geheiratet und das ging auseinander und ich war eigentlich traurig und habe dann später viele andere gekannt, aber nur so obenhin durch die Studentengemeinde und habe getanzt und gesungen und nach außen hin war ich fröhlich, aber innerlich suchte ich jemanden für mich. Und dann dachte ich, wenn ich doch nur aus 7 Leuten einen machen könnte, aus den allen, die ich mag, einen machen könnte, dann würde das was. Aber wenn ich mir vorstelle, mit dem und mit dem und mit dem, einzeln, ich habe es mir nur vorgestellt.
Als Fazit, nicht. Was wollen Sie noch mitteilen, was für die Wiederentdeckung der Verlobung zu tun hat?
Und dann plötzlich kam mein Mann wieder, als meine Eltern nach drüben gingen, in Westen als Pfarrer-Ehepaar im Ruhestand, da kam mein Mann, der war dreiviertel Jahre jünger als ich, aber er war der Konfirmand meines Vaters gewesen und kannte meine Familie. Und ich kannte ihn nun vom Sehen und dachte sofort, ich mag ihn sehr, aber Mist, der ist jünger als ich. Und das darf nicht sein, ja. Ich war damals, wie ich ihn kennenlernte, mal 17, aber dann dachte ich, der ist jünger, der ist ja erst so...
Gut, Frau Ziegenhorn, an dieser Stelle, ich bedanke mich für Ihr, für Ihren Einsatz, aber wir kommen jetzt mit der Zeit hier einfach nicht weiter und Dankeschön. An dieser Stelle brechen wir das einfach ab. Die letzte Hörerin möchte auch noch auf Sendung 7, möchte anonym bleiben. Ich darf Sie begrüßen.
Ja, bis Gott, ich möchte ein Zeugnis geben, und zwar, ich habe so lange meinen Mann nicht kennengelernt, also ich war 25 und hatte noch den nicht den richtigen, dann habe ich zu Gott gebetet, also er soll mir doch endlich einen schicken, aber ich möchte noch nicht so schnell heiraten, weil ich einfach einfach nicht fortgekommen bin, weil ich viel gelernt habe und so. Und dann habe ich diesen Mann kennengelernt, also nach 14 Tagen, also beim Tanzen, und er war 7 Jahre jünger, also, und ich habe gedacht, es wird nie was, so ungefähr, und eine innere Stimme hat mir aber gesagt, es ist Elisabeth, das ist der Richtige, und bleib bei dem und so. Schön. Und jetzt sind wir also fast 24 Jahre verheiratet, also im Oktober werden es 24 Jahre. Wir haben zwei Mädchen, also die größere ist 22 und die jüngere ist 20, und wir haben zwei nette Mädchen, aber momentan ist unsere Ehe nicht so gut, also seit 2 Jahren, also nichts mehr miteinander, und ich weiß auch nicht, was ich machen soll, also... Keine Ahnung, also ich er sagt zwar, dass er bei mir bleibt und so und alles, aber es ist manchmal richtig schwierig oft, also, aber wie gesagt, schwierige Zeiten kann man nur überbrücken durch Gottes Hilfe, und ich bin gläubig, mein Mann nicht, also, und meine Kinder auch nicht, aber ich bete einfach zu Gott, dass sie zur Kirche wieder zurückkehren.
Ja.
Das ist mir das Wichtigste, und es sind halt jetzt 2 Jahre, wo wir nichts mehr miteinander haben und so, aber das kommt wieder.
Ja.
Jesus wird es mir schenken einfach.
Ja.
Und ich möchte so das Zeugnis geben, wir hatten nach einem Vierteljahr schon miteinander, aber wie gesagt, also... Es war zu früh, und damals war ich schon 25, und es war wirklich der erste Mann bei mir. Und ich muss sagen, also ich würde heute warten, also bis vor der Hochzeit. Also wir waren ein Jahr verlobt und sind also 4 Jahre miteinander gegangen. Mhm. Und ein Jahr waren wir verlobt und dann haben wir geheiratet. Und er war 18 und ich war 25. Alle haben es gesagt, also Elisabeth, das ist keiner für dich. Also meine Mutter hat gleich gesagt, lass bloß den laufen, das ist keiner für dich, so ungefähr. Und wir sind zusammengekommen, weil es Gott so gewollt hat.
Ja, vielleicht kann ich da auch gleich anfügen, eine Frage, die mir auch die Frau Jutta noch gestellt hat, den Rahmen, also den zeitlichen Rahmen der Verlobung. Er sollte nicht 5 Jahre sein, er sollte auch nicht 3 Jahre sein, er sollte zeitlich begrenzt sein, ganz einfach, weil man auch, wenn man das jetzt wirklich im Glauben, diese Brautzeit und Verlobungszeit leben möchte, dann ist es psychologisch überzogen, wenn man zu lange wartet. Das gibt auch unglaubliche Spannungen.
Darf ich noch was sagen? Bei uns ist es nicht gegangen, weil mein Mann hat noch ein Jahr zum Abitur gehabt.
Ja.
Und dann hat er praktisch den Bund noch vor sich gehabt, und nach dem Bund hat er gesagt, also 4 Semester hat er dann noch Mathe studiert, und dann haben wir geheiratet.
Man würde aber heute sagen, das wäre kein Problem, weil man natürlich die verantwortete Eltern, da geht es ja um die verantwortete Elternschaft, dass man sozusagen noch keine Kinder ernähren kann.
Ja.
Aber da gibt es ja die Wege, die Empfängnis den Zyklus der Frau zu kennen und damit einfach eine Schwangerschaft im Moment noch zu vermeiden, aus wohlbekannten Gründen, ja, wohlbegründeten Gründen, ja, und dann die Kinder kommen, also sich schenken zu lassen, wenn man dafür auch existenziell Sorge tragen kann. Grundsätzlich, wenn man den gefunden hat, den man liebt, mit dem man sich entschieden hat, spricht nichts gegen eine junge Ehe. Auch ja, nicht gegen eine Studentenehe.
Das vielleicht stimmt, ja, wir hatten ja eine Studentenehe. Er war ja, im vierten Semester Mathe. Ja. Ja. Und wir haben das geschafft, also mit Hilfe meiner Eltern, ja, auch und seinen, natürlich, Eltern, also seine seine Mutter hat mich ja 3 Jahre nicht anerkannt, sie, ja, war total dagegen, ja, und so, aber heute, nein, sind wir, verstehen, ja, uns wir wirklich gut, also, ja, da gibt es nichts und Gott hat, ja, es gesegnet. Ja. Also.
Und wenn Sie so viele Hindernisse schon überwunden, ja, haben, dann ist es wirklich vielleicht, ja, auch den Zuspruch, den Frau Prügel vorhin schon gegeben hat, bei Gott ist irgendwie ja nichts, ja, unmöglich. Wenn wirklich, sie beide, ja, den Willen haben und, ja, vielleicht doch wollen, dass sie wieder etwas Schönes zusammen erleben.
Gott hat Wege, die wir heute noch nicht kennen.
Genau, ja, einen neuen Frühling auch in ihrer Ehe, mhm, erleben. Das, ja, jedenfalls, das wünschen wir Ihnen und ich möchte Ihnen auch
Gottes Segen zusprechen. Aber es braucht auch unser Mitwirken. Das ist wirklich die Auskunft. Es ist Gnade Gottes, wir brauchen die Gnade Gottes, aber es geht nicht ohne unser Zutun. Also wie Sie sagen, Sie beten, vielleicht gelingt es euch auch, miteinander wieder mehr zu unternehmen und auch nicht nur einen Ausflug irgendwohin, sondern ihn bewegen zu können zu einem Einkehrtag, zu einem Ehewochenende oder zu einer, ja, es gibt dann die Möglichkeiten, dass man gemeinsam etwas tut für die Ehe.
Hm, ja. Er will das nicht.
Das tut mir, ja, da braucht es noch das Gebet. Vielleicht ja, gelingt es. Also ja, wenn, dann gelingt es wirklich nur Gott.
Ja, das muss man stimmt, einfach sagen. Genau. Jesus Christus kann es machen.
Gott
kann
es machen. Gott hat
Wege. Vielen Dank für Ihren Anruf. An dieser Stelle wünschen wir Ihnen Gottes Segen und alles Gute. Danke und auf Wiederhören. Ja, mit unserer Lebenshilfe sind wir hier jetzt mit der Zeit zum Ende gekommen. Wiederentdeckung der Verlobung, das war das Thema. Sie können das gerne nachlesen und sich die Broschüre bestellen im Referat für Ehe und Familie über die Verlobung. Und dort gibt es natürlich auch viele andere Broschüren. Die Informationen bekommen Sie auch beim Hörerservice. Frau Prügel, ein ganz kurzes Wort zum Abschluss. Was wir nun nicht genannt haben, sind die ganzen Fragen. Den Fragenkatalog, den Sie hinten auch noch beigefügt haben. Wie erkenne ich denn nun den richtigen? Aber das geben wir Ihnen mit auf den Weg, dass Sie das auch studieren können und vielleicht miteinander in Angriff nehmen können, wenn Sie denn in dieser Phase der Verlobung stehen. Vielen Dank also Ihnen, Frau Magister Prügel, dass Sie heute gerne hier zu Gast waren.
Danke vielmals und alles Gute für Sie und für alle Hörer.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Ja, grüß Gott.
Gut, zum Ende noch ein kurzer Ausblick, eben wenn Sie Interesse haben, vielleicht die Broschüre bestellen möchten, dann können Sie sich mit dem Hörerservice in Verbindung setzen unter der 0700 7525 7525. Sie bekommen natürlich auch ganz unkompliziert alle Informationen über das Netz, über www.hore.org. Unter dem Tagessendeplan können Sie direkt einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen und auch weitere Informationen bekommen oder aber auch die Sendung dann später noch einmal herunterladen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.